Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Heute soll es ein kleines Zwischenfazit, ein kleines Update zur WM geben. Wie spielen die deutschen Teams? Wie haben sie gespielt? Wie geht's weiter für die deutschen Teams? Natürlich eigentlich gestern am Dienstag wäre das besser gewesen. Das war aber zeitlich nicht ganz machbar. Deswegen heute mit unserem Experten Sebastian Fuchs einmal eine Einschätzung. Wir wollten eigentlich eine knappe halbe Stunde machen. Es ist jetzt über eine Stunde geworden, also schnallt euch an. Das ist geballtes Beachvolleyball-Wissen und ja, ganz spannende Einschätzung mit Sebastian Fuchs. In diesem Sinne viel Spaß mit der Episode. Aber zuallererst machen wir noch ein kleines bisschen Werbung für den neu eingestiegenen Partner hier für die WM, HelloFresh. Ja, ihr kennt das sicherlich zum großen Teil schon. Das sind diese Boxen, die man nach Hause geliefert bekommt, wo alles drin ist, damit man zu Hause lecker kochen kann. Alle Zutaten gleich in der Box plus das Rezept. Das Rezept, was man sich vorher schön ausgesucht hat. Ja, ich habe das diese Woche ausprobiert. Da gibt's im Moment die Fresh Summer Gerichte. Ja, alles irgendwie frische, leichte Sachen. Zum Beispiel gab's gestern hier zu Hause im Haushalt Belen die Spaghetti al Limone. Und heute probieren wir mal den Bistro-Salat mit kernigen Ziegenkäsetalern. Ich bin sehr gespannt, aber auf jeden Fall kann euch das sagen, dass das wirklich jeder Idiot auch nachkochen kann. Man kann sich die Rezepte dort aus über 30 verschiedenen abwechslungsreichen Rezepten jede Woche neu aussuchen. Man kann das Ganze im flexiblen Abo jederzeit anpassen, die Lieferung dann pausieren, wenn man mal nicht da ist oder so, oder auch gleich kündigen, wenn man es eben nicht mehr haben möchte. Die Zutaten sind frisch und hochwertig und kommen von zertifizierten lokalen Erzeugern bei HelloFresh. Und die Verpackung des Ganzen, also jede einzelne Verpackung, ist recycelbar und die Lieferung erfolgt nachhaltig und klimaneutral. Ja, ich habe natürlich jetzt nicht nur hier die Werbung mitgebracht, sondern auch einen Gutscheincode für euch mit dem Code HF, also HelloFresh HF Beachvolleyball, spart ihr bis zu 90 Euro auf die ersten 4 Boxen von HelloFresh. Den Versand für die erste Box gibt's gratis obendrauf nochmal. In der Schweiz ist das Ganze bis zu 140 Schweizer Franken oder bis zu 90 Euro in Deutschland und Österreich. Also nochmal, Code heißt HF Beachvolleyball, HelloFresh HF Beachvolleyball und damit bekommt ihr bis zu 90 Euro auf die ersten 4 Boxen plus den Versand der ersten Box gleich noch oben drauf. Also direkt mal hin da, Boxen auschecken, Rezepte auswählen und Bestellung absetzen mit HF Beachvolleyball. Alle Infos, den Code und auch den direkten Link zur Bestellung findet ihr in den Shownotes.
There's about 13,000 German fans in there, loving this atmosphere. And the German fans are on their feet.
Sebastian Fuchs ist mir jetzt zugeschaltet aus Hamburg, nehme ich an. Hallo Sebastian, wie geht's dir denn?
Moin, Max, Hamburg, genau richtig, aus dem stillen Kämmerlein in der Bogenstraße. Also, du erwischt mich in der Mittagspause.
Das ist ja sehr freundlich, dass du deine Mittagspause für uns opferst quasi. Wir wollen heute so ein bisschen über die WM sprechen, vor allem jetzt ein kleines Zwischenfazit ziehen mit den gemachten Spielen. Heute, vielleicht erkläre ich erstmal, wann wir aufnehmen. Heute ist Mittwoch, jetzt ist 14.30 Uhr. Eigentlich wäre gestern irgendwie wahrscheinlich ein geilerer Tag gewesen, weil da diese Lucky-Loser-Runde nur war. Heute haben wir jetzt die ersten K.O.-Spiele schon gehabt, aber anders ging es jetzt leider nicht. Das heißt, über ein paar Spiele, die schon waren, können wir sprechen und die noch kommen. Und dann versuche ich das möglichst schnell zu veröffentlichen, damit wir dann fast noch live sind, damit wir dann nicht so dermaßen falsch liegen, wenn wir dann danach noch veröffentlichen. Aber genau, wir wollen eigentlich nur so ein bisschen auf die Ergebnisse gucken, jetzt gar kein großes Gesamtbild gucken, aber du kannst ja trotzdem mal sagen, wie dir die WM so, wie du die wahrnimmst und wie sie dir gefällt.
Ja, ich war absolut Feuer und Flamme, weil das eine der geilsten Locations ist, an denen ich damals auch noch spielen durfte, also Foro Italico in Rom. Ist mega nice. Das Stadion, ich weiß, alle SpielerInnen sind dort angekommen, erstmal Bilder vom Center Court gemacht. Leider ist da ja nicht so viel passiert, auch bisher, also die Bilder von vor der WM und jetzt sehen ungefähr gleich aus. Also wenig ZuschauerInnen, die da dorthin kommen. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber sonst, ja, wie man es von Rom um diese Jahreszeit erwarten kann. Ne? Extrem heiß, so wie es aussieht. Also jetzt auch um die Mittagshitze da zu spielen, ist, glaube ich, gar keine Freude und man sieht es dann auch in den Spielen. Ich habe jetzt heute mir Elas Wickler angeschaut und dann Müller-Tillmann mir auch noch angeschaut. Also da sieht man schon, dass das ganz schön Kräfte kostet, glaube ich, bei den Temperaturen dort zu spielen. Aber sonst sieht's cool aus. Also auch auf den Sidecourts mit dieser kleinen Tribüne in der Mitte mit diesen drei Stufen, die dort sind, ist, glaube ich, eine richtig coole Atmosphäre. Und gerade wenn es dann an die Abendspiele rangeht, die machen dort immer richtig Laune zu schauen.
Ja, ist auf jeden Fall eine richtig geile Location. Du sagst es, leider noch nicht so gefüllt. Ich behaupte aber, dass das gut jetzt langsam könnte es mal losgehen mit der Füllung der Tribünen, weil so dieses erste Wochenende und so, wenn ich mich da richtig erinnere an Hamburg, da war jetzt auch noch nicht so die absolute Party bei den ersten Gruppenspielen, die ja generell jetzt auch nicht von ihrer Attraktivität so glänzen, aber wie gesagt, über solche Grundsatzthemen wollen wir jetzt hier vielleicht gar nicht sprechen. Und du sagst es, ich weiß nicht, ob allen das so klar ist, dass es da wirklich jetzt gerade 40 Grad heiß ist teilweise, ja, auf dem Center Court und auch abends noch bei den Abendspielen noch über 30 Grad warm. Und das sieht man jetzt den Spielerinnen und Spielern auf jeden Fall richtig an. Also gerade Svenja jetzt am Ende im Tiebreak dann auch noch, die muss ja ordentlich Meter machen dann noch mit dem Durchlaufen. Das hat man richtig gemerkt, dass da die Hitze so richtig brennt. Schon krass.
Ja, und da dann auch also ich fand das bei Elas Wickler noch bezeichnender, dass man wirklich gesehen hat, Nils hat als Blockspieler wirklich dann viele Meter machen müssen, dann auch nochmal Bälle von der Grundlinie versucht irgendwie zu bekommen, einen Abwehrtouch von Clemens, den er da dann von der Grundlinie nach vorne bringen möchte und dann geht's halt so bis ja Mitte des Satzes kriegt man die Körner noch irgendwie aufrechterhalten. Und dann wird es richtig anstrengend hinten raus und da schleichen sich dann dementsprechend dann auch Fehler ein, was dann ja einem ein knappes Spiel dann halt kosten kann. Deswegen ist das Wetter auf jeden Fall oder die Hitze auf jeden Fall ein Punkt.
Ja, das knappe Spiel wollen wir auch nachher noch anschauen. Lass uns erstmal so ein bisschen gucken, was eigentlich passiert ist. Wir haben die Gruppenphase gesehen. Wir hatten 5 deutsche Teams, vielleicht jetzt bei dem Rückblick gucken wir uns mal die Damen zuerst an. Also 4 deutsche Damenteams drin. Schon mal als Gesamtfazit, alle haben es aus der Gruppe geschafft. Ja, auf wirklich auf die verschiedensten Arten und Weisen. Also vielleicht fangen wir mit dem einfachsten an. So, Borgersude einfach souverän durchgegangen, oder?
Ja, gab es, glaube ich, da gar nicht viel zu beanstanden. Ich meine, alle Spiele auch glatt, ne? Also
2-0 auf jeden Fall alle.
Genau, alle 2-0 und man muss aber auch dazu sagen, dass wenn man sich die Gruppe so angeguckt hat, da war jetzt auch noch kein richtiger Prüfstein so drinnen. Ne? Ich glaube so, klar, gegen die Italienerinnen am Schluss war das gegen die beiden Lefties, die da natürlich einen guten Ball spielen können, auch ganz geschickt sind, viele zweite Bälle spielen, da sich dann darauf einstellen. Und dann gegen.
Die haben auch noch auf dem Center Court da bei dem Abendspiel das gemacht. Da haben die sich noch ein bisschen angeheizt. Das war auf jeden Fall das Knappeste. Ja, genau. Aber du sagst es.
Aber also da die so Qualität richtig. Dann einfach gut zu sehen. Der Moderator, der Kommentator in dem Spiel auch die ganze Zeit nur darüber geschwärmt oder davon geschwärmt, wie souverän dann jetzt Borgersude da ihr Stiefel runterspielen. Da sieht man halt mittlerweile auch, dass die da ein paar Jahre Erfahrung auf der Tour auf jeden Fall haben.
Ja, also wenn ich da so zugucke, ich weiß auch immer gar nicht, wie sie das so machen. Also ich kriege das meistens gar nicht mit. Sieht jetzt nicht so mega spektakulär aus oder sonst was, aber da schleichen sich die ganze Zeit die Breaks ein. Und wenn du einfach einfach ein solides Sideout spielst, wie die beiden das eben machen, die sind immer einfach locker, immer 3-4 Punkte vorne und rocken dann das Spiel einfach von vorne weg so runter. Haben das jetzt auch gemacht. Also ich dachte am Anfang eigentlich, Wojta Sekociolek, das erste Spiel, dass das so der schwerste Gegner werden könnte. Da sind sie einmal drüber gefahren. Und ja, danach war es eigentlich dann auch für die schon geschafft. Also ganz, ganz gut souverän gemacht, auf jeden Fall schon mal in der Gruppe.
Ja.
Für Borgersude. Aber hat man, na gut, man hat es jetzt, man wusste nicht so ganz, wie sie das jetzt machen. Also ich hatte das in der letzten Folge mit Tim auch schon angesprochen. Es gibt ja auch die Borgersude, die einfach dann unterirdisch spielen können. Und teilweise ihr Niveau da nicht finden. Aber das haben sie jetzt auf jeden Fall bei diesen großen Turnieren geschafft oder bei diesem
Genau. Großturnier. Und dann in dem letzten Spiel, da gehen dann schon so ein paar technische Sachen, wo Juli dann ein paar Bälle zu dicht im Zuspiel geraten, wo Carla sich dann strecken muss. Das macht dann natürlich gegen die Gegnerin da noch jetzt keinen Unterschied. Da kann man nur hoffen oder darauf setzen, dass die da noch stabiler werden in den Elementen und dann das Ding dann nachher auch ja, möglichst weit halt schaukeln. Dass sie wissen, wie es geht, haben sie beide gezeigt auf der World Tour. Und ich glaube auch Carla damit mit Britta Büte damals dann als Vize-Weltmeisterin da knapp vor dem ganz großen Wurf gewesen. Also die wissen auf jeden Fall, wie es geht. Letztes Jahr World Tour Final gut bestritten, gewonnen. Also da darf man gespannt sein, was da passiert.
Schauen wir auch noch drauf, was da, wie das so weitergeht. Gucken wir erstmal auf die anderen deutschen Teams. Müller-Tillmann hatten einen ganz anderen Weg in der Gruppe. Ja. Also ich glaube, viele haben dieses erste Spiel gegen die Thailänderin gesehen, wo, also wirklich, gut, die kennt man jetzt einfach auch noch nicht, aber die Namen schon mal unaussprechlich. Ja. Die eine, also die Blocker, beide irgendwie mit Stirnband, die Blockerin, also absolute Maschine, größer als ich. Genau, und haben sich da auch einen richtigen Fight geliefert.
Ja.
Und das dann am Ende gerade so noch irgendwie rübergeschaukelt. Und das war jetzt nicht so, weil die Teilnehmerin, also die haben es schon stabil gemacht, aber da hat man schon noch so ein kleines bisschen die Nervosität gemerkt bei Sinja und auch bei, also bei Svenja und auch bei Sinja.
Ja, vor allem, wenn man sagen muss, natürlich mit Rückenwind auch angereist, mit dem Erfolg aus Ostrava und dann kommst du als ja neue Nummer 3 der Welt, ist das, glaube ich, ne, die beiden, kommst du da an und spielst dann gegen ein Team, was auf der World Tour auf jeden Fall noch nicht etabliert ist, wenig Turniere oder wenig da oben auftaucht in den Tableaus und bist dann natürlich als Favoritenteam ins Rennen und dann ist das schwer. Ich glaube, Svenjas erste WM, wenn ich das
auf
richtig,
jeden Fall,
also
ja.
im Seniorenbereich. Und dann ist das ja in dem Stadion schon mal eine Hausnummer und hatte mich oder hat mich richtig gefreut, dass die es da am Ende gedreht haben. Und ja, also nach dem verlorenen ersten Satz war das ja auch, ne, dass sie da dann besser an den Tritt gekommen sind und das gewuppt haben, war richtig cool zu sehen. Und was ich da schön finde zu sehen, ist die Selbstverständlichkeit, mit der so eine große Dame dann auch ans obere Zuspiel rangeht und sowas und da wirklich eine Qualität abruft, mit der sie Sinja dann immer wieder in Situationen bringt, aus der sie dann ihre taktischen Schläge anwenden kann, aber auch mal einen durchlädt. Das ist wirklich richtig cool. Und Sinja macht das auch gut, führt gut, finde ich, hat eine gute Idee, ist viel bei sich, versucht dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken durch Aufschlagvarianten und genau, klare Anweisungen an Svenja. Das gefällt mir gut, was ich da gesehen habe.
Vor allem,
vor
allem finde ich es jetzt auch spannend. Wir haben jetzt so viele knappe Spiele gesehen oder Spiele, die, wo sie den ersten Satz verloren haben. Und sie haben wirklich noch die Ruhe und die Qualität, die immer wieder zu drehen. Das finde ich wirklich ganz, ganz krass und bezeichnend. Es war in Ostrava auch nicht anders. Also haben die ja nicht jetzt dominiert. Es war alles irgendwie eng. Aber auch hinten raus machen sie noch ihre Sachen gut. Und das ist das, was man halt so, was einen so ein bisschen zuversichtlich macht, dass es vielleicht noch etwas weitergehen könnte in der Meisterschaft jetzt auch.
Ja, genau. Die spielen wirklich dann Aktion für Aktion weg, lassen sich vom Spielstand wenig beeindrucken. Fand ich jetzt beim letzten Spiel auch, ich meine, die waren zwei hinten, haben einen Matchball abgewehrt im dritten Satz, waren auch 12-10 hinten, also und dann trotzdem.
Keinen einfachen, muss man sagen. Da ging, glaube ich, also wir reden jetzt schon über das Spiel von gerade eben.
Ja.
Genau, wollen wir nachher auch noch machen, aber das Sideout war, genau, Annahme ein bisschen rübergeschoben von Svenja, ein bisschen auf die 2 rübergeschoben und dann quasi Netz entfernt, kompromisslos noch Linie am Block vorbeigezogen, also das war auch auf jeden Fall mutig, es hätte auch schief gehen können, aber das ist dann in diesem Moment auch einfach ganz egal. Genau, wir wollen aufs zweite Spiel gucken von den beiden gegen die Aussie Todd-Schwestern.
Ja, das war eine ganz bittere Nummer. Ich hatte das Ergebnis gesehen und mich gewundert, dann schon da natürlich gerechnet, dass da irgendwie verletzungsmäßig was
also
passiert sein muss.
Das Ergebnis war, glaube ich, es stand 15-21 gegen Müller-Tillmann und dann 1-1 und nichts mehr. Oder 1-1, 15-0 oder so stand es dann.
Genau, stand sogar 1-0 und 15-0 dann drinne, glaube ich, an Satz 2. Ja, das tut einfach weh, wenn man das sieht. Man muss dazu sagen, die Italienerinnen haben echt richtig, richtig gut gespielt im ersten Satz, haben da auch gerade im Block war eine richtige Dominanz ausgestrahlt, sind ja da wirklich auch 2-3 Mal in der Diagonalen mit einem richtigen Killblock dann da das Leben schwer gemacht und das wirkte dann schon da hätten sich Svenja und Sinja auf jeden Fall was einfallen lassen müssen im Satz
Ja.
2. Und dann ist es einfach niemals schön, wenn ein Spiel aufgrund von einer Verletzung abgebrochen werden muss. Und oh, als sie dann so bei dem Block, wo sie sich dann umdreht, als Italienerin, da dachte ich schon so, oh, fuck, lass es doch bitte. Und dann kommt Anfang des zweiten Satzes dieser Angriff aus einer schweren Annahme, schlechter Pass, die springt beidbeinig ab und landet dann auch noch auf dem linken kaputten Bein irgendwie. Und man sieht einfach, da ist nichts mehr an Stabilität, da kriege
Ja.
ich Gänsehaut. Das ist einfach, das war richtig, richtig bitter zu sehen. Und ich hoffe, dass sie da auf jeden Fall schnell wieder auf die Beine kommt. Ich habe nur gesehen, dass sie operiert werden muss, glaube ich, dass die MRT-Bilder da sind.
Okay, habe ich gar nicht gesehen.
Genau, hatte ich auf ihrer Instagram-Seite irgendwie mal gecheckt. Sie meinte, okay, MRT ist da, OP steht an, wird geplant. Und irgendwie nur sowas, but I'll be back für meine Schwester oder sowas. Ne? Also die scheint dann nochmal dann was angehen zu wollen. Aber genau, man erstmal hoffen, dass sie da gut durch die Reha kommt.
Und das dritte Spiel, Brasilien, da haben Svenja und Sinja dann auf jeden Fall gezeigt, warum sie da sind und was sie da in den letzten Turnieren auch gezeigt haben, gegen Tayana Lima. Und ich habe mir ist die Aussprache zugeschickt worden. Ich glaube, es war Hegel oder so. Geschrieben He Geile.
Ja.
Genau, sind auf jeden Fall, was man sagen muss, Seed 9 in diesem Turnier. Und ja, eindrucksvoll von Svenja und Sinja, wie sie da dann wirklich nochmal den Turbo angeworfen haben, dann 2-0 gewonnen haben. Ich glaube, der erste war 24, 22 oder sowas. Der war auf jeden Fall wieder auf der Kippe und dann aber im zweiten war es deutlich. Also eigentlich dann am Ende nochmal sich den Gruppensieg dann erarbeitet.
Ja, komplett. Und das ist ja schön, dass die Konstanz also bei einem neu formierten Team und gerade bei einer so jungen Spielerin noch nicht in jedem Spiel da ist es, glaube ich, selbstverständlich, aber dass man immer wieder dieses Level sieht, was sie spielen können, und sie schaffen es, werden es dann immer häufiger schaffen, das abzurufen. Dann mal ist es ein ganzes Spiel, mal dann ist es irgendwann ein ganzes Turnier, irgendwann ist es eine Saisonphase. Und ja, also ich bin auch echt gespannt, was das in Zukunft bringt, und stimmt wirklich auch wieder mal so ein bisschen positiv für die deutschen Volleyball-Ladies, da dann auch so gut gespielten Beachvolleyball. Dann sehe ich nicht, dass die anderen das nicht auch machen, ne? Aber dann so ein junges Talent, was da dann mal wieder reinsticht, das ist schon richtig cool.
Wir haben noch andere Teams, Sebastian. Zwei weitere Damenteams. Ne? Bei den Männern geht es nachher schneller, deswegen halten wir uns jetzt bei den Damen ein bisschen länger auf. Ettlinger Schneider haben es auch aus der Gruppe geschafft. Auch souverän mit dem Gruppenzweiten am Ende. Ja, mussten sich auch ein bisschen reinspielen, haben, glaube ich, gegen Mexiko am Anfang das erste Spiel gemacht. Da noch, ja, typisch so ein bisschen ängstlich, kann man fast sagen. Ja, ein paar zu einfache Bälle, ein paar Fehler gemacht, haben dann am Ende 2-1 gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, gegen das zweite war. Das war gegen, glaube ich, den Seed 4 aus der Gruppe. Also, das war dann ein relativ deutliches Ding und haben sich dann aber gegen Quatsch, Hyberli Brunner, so rum.
Ja.
Genau, ehemals Nina Betschart. Ja, dann zwar sehr gut geschlagen, aber da hat's dann am Ende doch nicht gereicht, sind dann mit dem Gruppenzweiten dann da rausgegangen. Aber.
Ja, da muss man so sagen, gegen die Schweizer Ladies kann man schon mal auch ein Spiel verlieren. Da muss man wirklich konstant die Leistungen abrufen. Da ist dann Frau Hüberli einfach auch eine Wand am Netz. Ne? Das ist der Wahnsinn, was die auch, wenn sie ihr Timing gefunden hat im Block, da dann ausgraben kann. Natürlich auch mit einem sehr guten Trainer im Hintergrund, mit Christoph Diekmann, der die beiden ja betreut. Und da, die sind ihren Weg gut gegangen, finde ich, eine schöne Entwicklung genommen in den letzten Jahren. Also gegen die kann man verlieren.
Sind auch echt am Start jetzt in diesem Turnier, muss man sagen. Also das war wirklich auch gerade in dem Spiel, von den anderen habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, aber ist halt einfach, willst du in deinem eigenen Sideout nicht gegen die beiden spielen, weil eben dann, du sagst es, Tanja vorne, einfach eine aggressive Blockerin, wie man das offenbar in der Schweiz eben so macht. Da gibt es ja noch weitere, wenn man an Joanna Heidrich denkt. Aber dahinter eben der Nina, die auch einfach eine überragende Abwehrspielerin ist. Und die beiden sind jetzt auch nicht klein. Also wenn die denn den Ball haben, beide mit Balltalent, Ball irgendwie abgewehrt oder auf der eigenen Seite, dann knallt es auch danach. Also da musst du schon sehr, sehr hohes Niveau an Sideout spielen, um da überhaupt irgendwie ranzukommen und sehr, sehr gut aufschlagen dazu noch, weil die willst ja auch noch Bälle verteidigen von denen. Also
so einfach,
das ist schon schwer,
so einfach kann Volleyball sein, ne?
Warte, jetzt hast du gerade kurz gestockt.
So einfach kann Beachvolleyball sein, sein, sage ich. Also einfach konstant spielen, gut aufschlagen und
ja, dann hast du es. Dann hast du es. Genau, Ettlinger Schneider spielen nachher noch, da kommen wir dann gleich nochmal drauf, aber haben es ja dann doch am Ende souverän aus der Gruppe geschafft. Ein Team hat es auch aus der Gruppe rausgeschafft, haben am Anfang Laboureur Schulz in das, gegen die Französinnen Placette Richard, die schon ja seit Ewigkeiten gefühlt, also seit 3-4 Jahren, sich immer in den Qualis tummeln der großen Turniere, das dann hin und wieder auch mal schaffen, aber jetzt kein etabliertes World Tour Team in dem Sinne sind. Man hat sie jetzt mehr kennengelernt durch die King of the Court Formate und so, wo sie dann immer dabei waren. Total spielfähiges Team mit aber einer begrenzten Endgeschwindigkeit am Ende. Und ich hatte vorher schon den Case gemacht, dass es halt einfach dieses Spiel willst du nicht unbedingt als erstes Spiel haben, so. Also, dass du einfach so ein spielfähiges Team hast, die auch ohne was zu verlieren in so eine WM reingehen. Ja, und dann hat es auch tatsächlich Laboureur Schulz dann damit getroffen, die haben das erste Spiel dann verloren. Aber, ja, also, für Sarah natürlich auch die erste WM, für Chantal natürlich nicht. Und das, ja, kannst du dann auch, also, es ist gut ausgegangen jetzt am Ende und du kannst es dann auch verkraften quasi, dass man das verloren hat.
Ja, wichtig ist die Reaktion danach, ne? Da gehört dann auch bei einer WM, hat man dann auch gesehen, gehört dann auch ein bisschen Glück dann vielleicht mal bei den Punkten mit dazu oder halt einfach diese Fähigkeit, dass man wirklich jeden Punkt zu Ende spielt oder jeder Punkt zählt, ne? Also dass das Ratio nachher, um aus der Gruppe rauszukommen oder in der Loser noch zu spielen, kann extrem wichtig sein und das haben sie gut gemacht, finde ich. Also
genau, zweiten Pflichtsieg dann auch quasi gemacht und richtig, richtig gutes Spiel danach gemacht, was auch wieder hoffen lässt, dass es vielleicht noch ein Stück weitergehen kann gegen die amtierenden Weltmeisterin, gegen Kanada, auch noch richtig, richtig gut und richtig, richtig knapp verloren nur. Und damit dann, dadurch, dass es dann alles so knapp war und so, haben sie dann am Ende einen der besten 4 Gruppendritten waren sie dann durch ihre Punkte-Ratio und waren dann direkt in der K.O.-Runde. Macht natürlich dann den Gegner, der jetzt kommt, nicht leichter wahrscheinlich. Denn als Gruppendritter kriegst du in der Regel den Gruppenersten. Und die Gruppenzweiten spielen untereinander gegeneinander. Aber sie konnten eben überspringen diese Lucky Loser Runde und sind direkt quasi in der K.O.-Runde gesetzt.
Ja.
Und dann, Sebastian, sind wir schon bei den Männern angekommen. Gruppenphase Elas Wickler. Oder, ja gut, also ich wollte noch zu den Frauen sagen, ich habe eben nochmal die Gruppen so durchgeguckt oder die Gruppenergebnisse. Es gab dort kaum Überraschungen, also zumindest jetzt mal, wenn man die gesamte Gruppenphase sich anguckt, gab es kein Team, was nicht weitergekommen ist, wo man das auf jeden Fall vorher gesagt hätte. Also niemand ist Gruppenvierter geworden, dem man das nicht zugetraut hätte, weiterzukommen. Deswegen wollen wir da uns gar nicht länger aufhalten.
Ja.
Genau, und über die Sinnhaftigkeit dieses Ganzen, dass es wirklich so groß ist und wir so viele Teams haben, da spreche ich dann nach der WM nochmal mit geeigneten Partnern. Also nicht, dass du nicht geeignet wärst dafür, aber...
Vielen Dank, ja, verstehe ich.
Wir bleiben beim Sportlichen heute einfach aus Zeitgründen. Elas Wickler, genau, was... Ja, du hast, glaube ich, viel gesehen von den beiden. Erstes Spiel war ein Sieg, wenn du dich dann daran erinnern kannst. Ich glaube, das war gegen die beiden Uruguayer, Hannibal Kairos. Ganz am Anfang unglaublich knappes Spiel, kein schönes Spiel und am Ende ein 2-1-Sieg für Elas Wickler.
War das das erste Spiel? Bist du dir sicher?
Das war das erste.
Okay.
Wisst ihr, oder? Oder kann es auch das zweite gewesen sein?
Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe eins von denen auf dem Center Court gesehen, meine ich.
Aber haben sie das gewonnen?
Ich weiß aber nicht mehr, welches das war. Hast du die Ergebnisse gerade da?
Also, achso, kann sein, warte mal, sie haben auf jeden Fall 2-1 gewonnen gegen Hannibal Kairos, das kann ich dir sicher sagen. Und das müsste das erste gewesen sein, ja.
Okay. Das habe ich, da habe ich, glaube ich, wenig verfolgt. Was auffällt bei den beiden, dass da auch jetzt also viele viele direkte Eigenfehler, das ist mir so aufgefallen, also viele Bälle, die im Auslanden geschlagen, Bälle ins Aus, dass man im Aufschlag hohen Druck geht und viel Risiko nimmt, ist eine andere Sache. Aber diese direkten Eigenfehler im Angriff, die haben mich dann doch gewundert. Entweder das ist was, woran sie arbeiten, dass sie versuchen wollen, halt risikoreich zu spielen und da die Fehler dann in Kauf nehmen. Aber ja, das war mir so aufgefallen.
Ja, also ich habe in den Turnieren davor ja auch schon da ein bisschen geguckt. Und was halt immer passiert tatsächlich bei den beiden, also Nils spielt ja zum großen Teil Sideout. Und das ist da eben nun mal manchmal so, dass da ab und zu mal Fehlerchen passieren irgendwie, aus welchen Gründen auch immer. Aber so Sideout-Fehler, die gehören schon jetzt die ganze Saison zur Spielweise, wenn man das überhaupt so sagen kann, dass die Fehler dazugehören. Aber es ist eben so, dass es jetzt nicht das kompromisslose Sideout-Team mit 95% ist. Und deswegen haben sie ja überhaupt das Ding, dass sie so stark aufschlagen wollen und müssen.
Ja.
Genau, was jetzt aber dazu kam, was ich jetzt auch viel gesehen habe, sind einfache Fehler aus dem K2, aus der Abwehrsituation. Also normalerweise auch in dem Turnier, wo sie jetzt sehr gut gespielt haben, ist Clemens ein Killer, was die Transition angeht. Auch aus jeder Situation relativ kompromisslos. Und das war jetzt wirklich, also da hat man sich schon teilweise an den Kopf gefasst, weil man dachte, jetzt muss es ja mal langsam losgehen. Und das hat sich jetzt wirklich durch alle Spiele durchgezogen. Ich weiß nicht, woran das liegen kann, mag. Es sind jetzt beide ja auch nicht die immer körperlich so mega fit sind. Also vielleicht sind da ja doch noch irgendwelche Wehwehchen. Nils hat ja auch viel Knie. Aber mir sind eben vor allem besonders diese K2-Eigenfehler von Clemens aufgefallen.
Ja, genau. Und das waren, also, wenn ich mich erinnern kann, also versucht Clemens da wirklich den Ball perfekt an die Linien ranzuspielen, und das dann natürlich bei den Geschwindigkeiten dann mal auch mal die Hand da nicht richtig über den Ball klappt, das passiert dann. Mir kam es ein bisschen so vor, als würde die Variante Hit, also schneller Abschluss, Priorität haben, also dass sie sich das so vorgenommen haben und weniger das Spiel auf Shots und Beobachtungen halt ausgelegt ist, sondern wirklich mehr auf schnelle Abschlüsse und dadurch halt das gegnerische Team überfordern. Und da das ist natürlich eine Risikovariante, die dann auch häufig fehlerbelasteter ist, ne? Also das wäre so die Erklärung, die ich da suche oder sehen würde. Was ohne Wertung ist, ne? Also ich glaube, dass du auf dem Level so agieren kannst und auch agieren musst, wenn das die Spielweise ist. Und wie du schon gesagt hast, die beiden haben bisher noch nicht über eine super konstante Sideout-Leistung überzeugt, sondern da waren immer mal zwei, drei, die dann auch weggehen. Also die müssen schon über ihren Block, ihren Aufschlag und auch die Transition kommen. Da dieses wirklich, also sehr, sehr hohes Risiko aus der Transition und das dann in diesem Turnier jetzt nicht immer mit dem nötigen Erfolg bisher.
Ja, kann man dann vielleicht, also natürlich braucht man solche Strategien denn als Team. Da steht ja auch ein Taktik-Fuchs im Hintergrund von diesem Team.
Hundertprozentig.
Kennst ihn gut, mit Thomas Kaczmarek. Aber gibt's denn nicht eigentlich, oder bräuchte man nicht vielleicht, wenn man das schon merkt, es waren jetzt ja schon 4 Spiele in diesem Turnier, irgendwie eine Ausweichtaktik-Strategie, also dass man dann sagt, ach komm, wenn du merkst, die ersten 2 gehen dir halt weg, dann nimm ein bisschen Dampf raus, versuch irgendwie die clevere Lösung zu spielen, versuch vielleicht auch den Ball nur lang hinten rein zu kegeln, weil eigentlich willst du ja auch gegen Nils und Clemens nicht unbedingt angreifen, weil Clemens eigentlich einer der besten Abwehrspieler der Welt. Nils 2,10 Meter vorne, bildet einen ordentlichen Schirm. Eigentlich kann das ja auch eine Variante sein.
Ja, genau, da wie ich jetzt, also nur wie ich von außen beobachtet habe, sah es so aus, als wollten sie mit dem ersten Ball aus der Abwehrsituation heraus dann auch den Ballwechsel beenden, also sich da nicht zu längeren Rallyes irgendwie hinreißen lassen. Das kann eine Variante sein, weil jemand körperlich angeschlagen ist und keine langen Rallyes gehen kann, möchte. Also da bin ich aber auch nicht im Bilde, ob da irgendwas im Argen ist. Ich meine, Nils hat man nach dem letzten Gruppenspiel da im Sand liegen sehen und der ist auf jeden Fall nicht sofort wieder aufgestanden. Da weiß ich nicht, was da was da der Fokus ist. Aber das kann eine Variante sein. Bevor wir hier viele Körner in einer langen Rallye verlieren, versuchen wir auf den Punktgewinn zu gehen. Damit werden wir in XY% erfolgreich sein. Und das reicht, wenn wir noch die und die Artist schlagen oder die und die Sideout-Quote spielen. Und wenn man dann Spiele verliert, dann weiß man, okay, wir haben vielleicht nicht die Sideout-Quote gespielt. Das kann eine grundlegende Strategie sein für so ein Team, was auch so aufgestellt ist. Also die sind ja nicht nur beide, wie du gerade gesagt hast, Nils mit seinen 2,10 Meter, ich weiß nicht, wie viele Blocks der auch in den letzten Turnieren gemacht hat, der war ja auf jeden Fall in allen Rankings da super weit oben mit dabei. Und auch jetzt in dem Turnier hat er sowohl was Ass als auch Block angeht, wirklich richtig draufgelegt. Also die beiden schlagen ja auch sehr, sehr gut, sehr druckvoll auf. Also einfach eine andere Herangehensweise und ja, Ballwechsel nicht unnötig lang gestalten, kann eine Marschrichtung sein, die so ein Team geht.
Leider ist das alles zum Unmut, muss ich sagen, der Fans, weil attraktiv ist es halt leider nicht, was sie spielen. Also das ist natürlich, müssen sie die Taktik und Strategien so aussuchen, wie es gerade passt und wie es auch aufs Team passt. Aber ich muss für mich sagen, attraktiver Beachvolleyball ist das nicht unbedingt. Einfach auch, weil natürlich viele Aufschlagfehler auch dabei sind, wenn die eben das hohe Risiko gehen. Und nur wenn sie ihn treffen, das Ganze dann erfolgreich ist und wenn dann auch noch die Fehlerchen jetzt dazukommen, die wir hatten, ja, dann ist es nicht schön anzuschauen, aber es kann natürlich trotzdem zum Erfolg führen. Hat es jetzt leider nicht.
Ist das Witzige, weil du sagst, als außenstehende Person da irgendwie unattraktiv, das ist ja auch immer die Diskussion, was guckst du dir lieber an? Guckst du dir lieber lange Rallyes an oder bist du Sideout und dann ist das Ding weg? Die Jungs machen sich da darum dann wenig Gedanken, oder die Jungs und Mädels
leider
machen sowas dann wenig Gedanken, sondern ist halt kein Coaches-Match auf irgendeiner entspannten Veranstaltung, sondern ist halt ja geht da halt um Leistung und das muss dann nicht immer attraktiv sein. Aber ich weiß, was du meinst, also dieses sehr risikoreiche Spiel. Und auch den Gegner vielleicht oder dem gegnerischen Team nicht die Chance geben, auch mal einen Fehler zu machen, ist natürlich von außen manchmal ja nicht leicht zu ertragen oder schwer zu ertragen.
Was ich aber krass finde zum Beispiel, ist, dass sich das so, so doll unterscheidet. Also wenn man jetzt als Paradebeispiel für die andere Seite Mosorum sich nimmt, die wirklich, also wenn man auch zum Beispiel einfach die Instagram-Highlights von denen anguckt, da geht es mindestens immer 5-mal übers Netz. Weil sobald Christian Sorum nicht die perfekte Angriffssituation hat, dann schiebt er den Ball nur irgendwo mit einem langsamen Arm am Ende, oder so langsam ist er dann auch nicht, aber auch fast kaum mit Topspin, sondern floatet den hinten irgendwo rein und dann wird eben nochmal verteidigt, weil die beiden sich in ihrer Blockfeldverteidigung eben so sicher sind, dass sie das irgendwie dann trotzdem schaffen und Christian wahrscheinlich auch einfach nicht die Möglichkeit hat, da dann immer so viel Druck zu gehen. Aber die spielen es eben ganz, ganz anders.
Genau, das ist, glaube ich, auch eine, also ich glaube, viele Teams spielen es anders. Lupo spielt es ja auch anders. Lupo Ranieri zum Beispiel, da ist auch Lupo, der den Ball dann aus einer Transition oder aus der Rallye heraus, wenn er keinen optimalen Abstand hat, dann irgendwo lang hinkegelt in eine unangenehme Zone fürs gegnerische Team und dann halt wieder sich in die Abwehr begibt. Das ist einfach grundlegend andere Philosophie dann. Ne? Mal schauen, was sich da am Ende dann durchsetzt. Also man darf nicht vergessen, klar ist eine WM natürlich ein absolutes Highlight im Kalender und ein großes Ereignis, was alle 2 Jahre dann nur stattfindet. Aber die Ausrichtung für Elias Wickler wird ja auch mittelfristig sein mit Paris 2024. Und dann jetzt auch mit dem Start in die Saison, der bei den beiden ja auch etwas unrund, etwas wackelig war, also mit Krankheit, Verletzung und so weiter, ist man da, glaube ich, froh, dass man da jetzt erstmal mitspielen kann. Die haben gezeigt in den vergangenen Wochen, dass sie sich mit den messen können, mit der erweiterten Weltspitze und haben natürlich dieses Jahr auch noch ein riesen Highlight mit der EM im eigenen Land vor der Brust, auf das man vielleicht auch hinarbeitet. Also ich habe in den vergangenen Wochen vieles gesehen, was mir auch da Mut macht. Ich finde zum Beispiel Man sieht da schon eine klare Handschrift im Zuspiel bei Nils. Da ist eine andere Qualität mittlerweile als noch in den letzten Jahren. Das ist schön zu sehen, dass es da funktioniert. Und was das Thema Ballkontrolle anbetrifft, habe ich auch viele gute Aktionen gesehen, auch jetzt im Laufe des Turniers. Bälle, wo er sonst wahrscheinlich vor einem Jahr im Kopf gegengelaufen wäre, die er jetzt ganz gut kontrolliert mit gebeugten Armen und sowas. Also sind gute Ansätze da, die sollten sich jetzt durch dieses Ergebnis nicht frustrieren lassen, auch wenn es heute nicht gereicht hat und ich verstehen kann, dass es da richtig frustrierend war, weil so wie das Spiel, wie gesagt, heute gelaufen ist, ja, tut das weh, einfach solche Spiele zu verlieren.
Können wir direkt reinschauen in das Spiel? Also, aber du sagst jetzt, das Team ist neu formiert, das gibt es noch nicht so lange und die hatten jetzt in dieser kurzen Zeit, in der sie jetzt zusammen trainieren und spielen, schon einige Rückschläge mit Corona-Infektionen und Verletzungen und so weiter. Also da darf man jetzt auch nicht zu viel erwarten. Aber du sagst es, so wie das heute verlaufen ist, ist es eben etwas wahrscheinlich für die sehr, sehr, sehr frustrierend. Auch wenn man von außen drauf guckt, denkt man sich irgendwie, ach Mensch, denn sie haben gegen Kantor Rudol gespielt, die eigentlich, wo man eigentlich sagen muss, dass Elas Wickler das bessere Team auf dem Feld war. Weil eigentlich der Rudol kaum noch Lösungen gefunden hat gegen die Blockfeldverteidigung von Elas Wickler und sie auch ihre Aufschläge eigentlich zumindest im ersten Satz noch sehr, sehr gut getroffen haben und ja, die Chancen haben, dass die Sätze jeweils irgendwie eine große Führung aufzubauen und dann die besagten Fehler, die wir über die wir gerade schon gesprochen haben, einfach da sich eingeschlichen haben oder ja, die Breakchancen einfach liegen gelassen wurden. Also das war schon sehr, sehr schade anzugucken und jeweils auch, also das Ende der Sätze jeweils mit einem Ass, mit ja, gerade der erste Satz, da fällt der Ball dann hinter Nils hinten, kratzt dann auch irgendwie die Linie, da fliegt dann auch direkt die Kappe weg und dann dachte man sich auch schon, oh, das könnte jetzt richtig schwierig werden.
Ich fand, also in beiden Sätzen war ja eine Führung auch da zur Mitte des Satzes, ne? Ja. Also gerade auch im zweiten.
Auch zum Satz Ende. Ja. 18-17 war, glaube ich, in beiden Sätzen für Clemens und Nils.
Genau, und das ist ein 18-17 sollte einem in dem Fall als Sportler eine gewisse Sicherheit auch geben und ein Zutrauen in die Aktion. Aber das hat man heute im gesamten Verlauf des Spiels irgendwie ein bisschen vermisst. Zwar immer sobald ein Fehler passiert war, hatte man direkt das Gefühl, dass es unruhiger wurde und hinterfragt worden ist. Das kann man muss natürlich einfache Fehler dann auch im Nachgang bewerten und aufarbeiten und Lösungen finden. Aber in dem Spiel gilt es halt einfach so schnell wie möglich, ja, wieder handlungsfähig zu werden und die nächste Aktion vorzubereiten. Und wenn man da auf dem Level nur ein bisschen zu lange irgendwo irgendeinem Fehler hinterher trauert, dann sieht es halt so aus, wie es jetzt aussah. Man muss dazu sagen, dass Kantor Rudol natürlich auch, also Kanti ja aus dem letzten Jahrzehnt, muss man einfach sagen, ja. was der als Blockspieler am Ball macht und was der auch in der Vergangenheit schon gewonnen hat, das ist einfach ein richtig, richtig guter, technisch guter Volleyballer. Rudol auch aus der Schule, die haben die letzten 10, 15 Jahre alle viel trainiert und sind alles, machen wenig dumme Sachen. So, die schenken dir so ein Spiel nicht. Aber wo du sagst, bezeichnend auch wie das Spiel endet, mit einer Annahme, die Nils auf der Innenschulter hat und die er ja direkt vor sich im Boden baggert, so ungefähr. Also ja, das ist einfach schade. Und ich hatte es ja eingangs angesprochen, dass dieses, ich weiß es, weil ich selber relativ groß oder relativ groß gewachsen bin, dass solche Spiele, wo man am Anfang eines Satzes ganz, ganz viele Körner für einzelne Aktionen lässt, so wie es auch bei Nils heute war, du hast gesehen, der will alles, der haut körperlich alles raus, was in den Tanks drin ist, wenn du dann noch angeschlagen dazu bist, dann kann das über einen kurzen Zeitraum gut gehen, aber so ein Satz ist halt doch 20, 21, 22 Minuten lang in der Regel. Und wenn dir nach 10 Minuten die Körner fehlen, dass du deine Standardaktion oder Basic-Aktion gehen kannst, dann wird's halt richtig schwierig und da ist dann ja die Kraft, die dann einfach fehlt. Und gerade für etwas größere, schwerere Menschen kann das schon eklig werden dann.
Aber ist es denn auch die Kraft, die dann solche Annahmefehler zum Ende des Satzes produziert? Es war nämlich jetzt auch, glaube ich, im ersten Satz schon so, dass vor diesem ja, Ass am Ende schon eine schwierige Annahme dann kam. Und auch im zweiten Satz, ja, es immer unruhiger wurde im Spielaufbau, wo man dann, ja, das schon irgendwie auffällig ist, dass es dann immer zum Ende des Satzes irgendwie passiert. Ja, das ist ja dann auch irgendwo mentale Körner, die man in so einem Satz dann irgendwie lässt. Aber auf der anderen Seite waren eben Kantor Rudol, ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast, ich glaube, es war 19-19. Nils haut einen Topspin-Aufschlag raus ins Feld. Kanti, ja, war es, glaube ich, kriegt ihn auf die, ja, Brust. Also kommt nicht mehr weg, kriegt ihn auf die Brust, nimmt ihn noch außerhalb des Feldes an, dann läuft der andere hin, spinnt den irgendwie ans Netz und der Angriff hinten über Clemens, also noch über die Schulter, perfekt in die Ecke. Und so sieht eben das Side-Up beim 19-19 von Polen aus, die dann irgendwie einfach Zocker sind und dann das Beste aus der Situation machen. Ja, also das war auch schon sehr, sehr stark, was die beiden da dann am Ende noch rausgezogen haben. Aber auf der anderen Seite dann zum Satzende ein kleines bisschen zusammengebröckelt.
Ja, und ich denke mal auch, das hat was damit zu tun, wie es natürlich auch in der, also wie gehst du in so ein Spiel rein? Also Clemens und Nils hatten jetzt ja das letzte Turnier, was sie gespielt haben, in Jomala war das, glaube ich, ne? Eine richtig gute Performance abgeliefert und es ist natürlich auch ein Team, wo alle drauf gucken, weil jedes Team, in dem auch Clemens spielt und auch Nils spielt, wird erstmal besonders beäugt. Das heißt, du hast die Favoritenrolle auf jeden Fall inne und dementsprechend die Polen heute mit nichts zu verlieren und dann gelingen einem solche Aktionen mal leichter, gerade weil Nils und Clemens vielleicht noch als Team noch nicht so gefestigt sind wie sein kann.
Und damit sind die beiden jetzt 17., glaube ich, teilen sich den 17. Platz mit 16 anderen Teams.
Ja.
Ja, ist sicherlich nicht eine Platzierung, mit der sie gerne nach Hause gehen, aber haben jetzt genug Videomaterial, um sich das alles anzuschauen. Und ja, sind sicherlich jetzt nicht besonders zufrieden, aber ja, muss eben weitergehen.
Ja, wie gesagt, die haben auch noch das Highlight, ja, oder ein Highlight vor der Brust, ne, die EM im eigenen Land, ist halt natürlich auch
in der Heimat von Clemens.
In der Heimat von Clemens. Und wenn man sich die, so, man kann es jetzt gerade bei WMs in den letzten Jahren, ist es schon auffällig, was auch dieser Heimspielbonus auslösen kann, ne? Also wenn man jetzt zurückguckt, klar, hier in Hamburg die WM mit Tole Wickler, wenn man davor guckt, in Wien mit Doppler Horst, wenn man davor guckt, in Holland mit Fahrenhorst und Numador, also alles Teams aus dem eigenen Land, die dann ins Finale gegangen sind, immer mindestens oder immer Silber geholt haben. Aber auf jeden Fall dieser Heimvorteil, der lässt sich da, glaube ich, auch nicht wegdiskutieren. Also von daher bin ich gespannt, was die in München dann auf die Bahn bringen.
Den Heimvorteil, den du ansprichst, also den hat man jetzt bei den italienischen Teams auch, ich finde, bei allen gesehen, egal welcher Seed, es waren ja echt einige dabei. Und wo man es halt vor allem sieht jetzt gerade, ist bei Carambola Rossi. Also was, ja, die schon wieder hinlegen, auch an spielerischer Qualität einfach gerade, aber wie die sich anzünden vor dem heimischen Publikum und wie auch alle einfach da sind, um die anzufeuern, ist schon sehr, sehr geil zu sehen. Also ich glaube sogar, dass es für die auch ordentlich weit gehen könnte, jetzt gerade bei dieser Heim-WM.
Ja, du hast den Baum vorhin angesprochen, den die haben.
Genau, also sie haben jetzt Grimald vor der Nase im ersten Spiel. Dann treffen sie auf Alison Guto oder Herrera Gavira und dann geht es leider schon potenziell gegen Mulsorum. Okay. Sollten die denn, oder gegen Seidel-Waller eben. Also da ist dann, das ist dann Viertelfinale und da können wir uns auf jeden Fall, wenn Carambola Rossi denn ihren Weg so weit gehen, was eben gut sein kann gegen die Teams, die gerade da sind, obwohl man natürlich Alison und die spanischen Toreros da mit im Schnitt 40 Jahren gefühlt, im Schnitt 35 Jahren, darf man natürlich nicht unterschätzen, aber für Carambola Rossi geht es dann auf jeden Fall Richtung ein heißes Viertelfinale, meiner Einschätzung nach. Das ist richtig geil, was die gerade machen.
Ja, aber auch, weil du sagst, auch Seidel-Waller, die heute Sanders Crabb geschlagen haben.
Ja.
Alter Vater, ist auch mal ein Spruch auf jeden Fall.
Ja, die sind also haben sie ja letztes Jahr schon dann gezeigt, dass sie da richtig am Start sind. Also ja, sonst immer so ein bisschen unterm Radar geflogen, aber können auf dieser Tour, wenn sie gut drauf sind, wirklich immer jeden schlagen. Das ist wirklich, Seidel-Waller sind auch ganz vorne mit dabei. Das wird halt, das ist ein richtig fieser Baum übrigens da. Wenn man das anguckt, oben links in diesem Baum, wenn ihr das mal angucken wollt, auf der Beachvolleyball World Seite gibt es den. Der ist relativ garstig. Also da sind eben, wie gesagt, Mosorum drin. Und wo man dann weiter gucken kann bei den Männern, da unten wird es dann etwas entspannter, wenn man die Namen schon so sieht. Also dort haben, glaube ich, André George heute relativ easy gewonnen und Nikolaidis Karacha, die werden gegeneinander ihr Achtelfinale haben und
das
Bruno
ich auch
Schmidt.
Krass, dass Nikolaidis Karacha da so durchgehen irgendwie.
Du hättest das Spiel sehen sollen. Berntsen Mohl waren also katastrophal, haben sich bei jeder Entscheidung den Schiedsrichter angebrüllt. Henrik Mohl hat wild auf die Netzkante gestikuliert, weil er zweimal ins Netz geschlagen hat. Das hatte der Kommentator auch die ganze Zeit gesagt, die waren wirklich körperlich und mental komplett gebrochen in diesem Spiel. Also das war Nikolaidis Karacha, haben die ein bisschen schwindelig gespielt mit schnellen Pässen und so und haben es einfach gut gemacht in dem eigenen Sideout. Und das hat den Norwegern auf jeden Fall gar nicht gefallen. Aber da unten haben jetzt, glaube ich, Bruno Schmidt, Simon Samanovs Medins rausgehauen.
Genau, auch eine Hausnummer ist. 19 und 27 oder sowas.
Also ja, wirklich 19 und 27.
Irgendwie sowas. Also genau, schade für Samanovs Medins, dass sie da jetzt natürlich so ein Team bekommen. Simon ja auch schon seit Jahren immer wieder auf der Tour unterwegs, auch schon gezeigt, was der physisch und spielerisch drauf hat. Und ja, Bruno, klar, als Olympiasieger, Weltmeister, weiß auf jeden Fall, wie man Ball spielt und sieht auch jetzt so nach seiner Knie-OP wieder so aus, als
hat die Bandagen ausgezogen.
Ja,
genau. Der spielt nicht mehr mit den beiden Bandagen. Jetzt sieht er nicht mehr aus wie ein alter Mann. Ist er also noch gar nicht so alt, ist, glaube ich, Anfang, Mitte 30.
Ja, wir sind ein Jahrgang oder so, ist vielleicht ein Jahr.
Sag ich ja noch, nicht so alt. Ja. Und Simon hat sich eben spielerisch auch nochmal eine Schippe draufgelegt gerade.
Ja.
Was aber interessant ist, finde ich jetzt auch, dass denn Ahmed Sherif, die man ja auch so ein bisschen als Titelfavoriten nennen kann, die haben jetzt Hubert Ressler gerade, aber treffen dann im Halbfinale schon auf Mosorum, potenziell, wenn man so die Top-Favoriten mal in den Topf wirft, dass das jetzt nicht das Finale wäre, sondern das Halbfinale.
Ja.
Da gibt es ja auch kein Hin und Her.
Wie war denn da das, wie ist denn das Seeding eigentlich entstanden jetzt für die Round of 32?
Das hat mit den ursprünglichen Tournament Seeds zu tun.
Okay, alles klar.
Und eben als Gruppenerster hast du einen Gruppendritten. Und ja, so wurde es dann dahingesetzt und dann hat der höchste Gruppenerste, also höchst gesiedete Gruppenerste, kriegt dann irgendwie den und den Gruppendritten. Genau. Okay. Aber die Seeds sind ja eh ein bisschen durcheinander durch dieses World Tour Taktieren gerade mit hier, ich spiele das Turnier noch, ich mache noch Pause und so. Deswegen sind die ja nicht so richtig, also es ist jetzt nicht so, dass Mosorum an 1 oder und Schrief an 2 werden, so wie es vielleicht am Ende von einem Olympia-Ranking wäre.
Ja.
Sondern es ist ja ein Anfang der Saison, deswegen ist das Seeding auch ein bisschen durcheinander.
Stimmt, Mosorum waren an 7 oder was ist Turnier?
Ja, ganz 7 oder 9. Woanders irgendwo.
Ja.
Und da sind ja auch noch überall irgendwelche italienischen Teams mit reingemixt worden. Also wie das Seeding passiert ist, habe ich jetzt nicht nachgeschlagen. Das kam mir ein bisschen sketchy vor, auf jeden Fall.
Ja gut, aber wo wir dann bei Heimvorteil waren, dann gucken wir auf die andere Seite vom Baum und da finde ich ja Nikolai Kotafara, das ist ja unfassbar.
Also das ist wirklich, ich kann nur jedem empfehlen,
Alter.
Vorgestern Abend.
Ey, das habe ich auch gesehen. Das war unglaublich.
Das Spiel gegen Born Crab und da den ersten Satz. Guckt euch das an.
Unglaublich.
Vorgestern Abend, heute ist Mittwoch, also Montagabend, das letzte Gruppenspiel. Das war hat um 23 Uhr angefangen, war eigentlich um 22 Uhr angesetzt. Haben die dann nachts gespielt und der Junge hat einen Satz hingelegt. Es ist unfassbar, wirklich.
Ja, aber auch, ich meinte nur, pass auf, jetzt, wir saßen zur Zeit vom Gerät und ich so, pass auf, jetzt kommt mal Nikolai hier, das ist auf jeden Fall eine Legende der letzten Jahre, ist natürlich auch schon Olympia Zweiter und so weiter, ne? Also weiß auf jeden Fall, wie man, der war immer ein krasser Blockspieler und sowieso Zuspiel überragend. Aber was der da jetzt auch am Montagabend nochmal in Sand gezaubert hat vor heimischem Publikum, mit was für einer Ruhe. Und das ist unglaublich. Also für mich auch immer noch so die Szenen, die aus den letzten Jahren hängen geblieben sind. Deswegen war ich fast ein bisschen traurig, dass Nikolai Lupo nicht mehr, dass es die nicht mehr gibt als Team. Das hat einfach super gut gematcht. Und wenn man da einfach mal eingibt, Nikolai Lupo Highlight, dann findest du einfach so viele Bälle, auch Olympia oder WM in Hamburg oder so, wo der Nikolai einfach einen Ball von der anderen Feldseite über 10 Meter zuspielt, perfekten Pass und außerhalb der Antenne irgendwie rumgeschwingt.
Einhändig war der.
Einhändig, genau. Also das ist, und die, da bin ich auch gespannt. Also wenn die das Level halten können, was sie jetzt die letzten drei Wochen zeigen, dann ist mit denen auf jeden Fall zu rechnen.
Ja, also das ist wirklich, Kota Fava ist, glaube ich, so alt wie ich oder so. Der ist jetzt 23 und liegt da gerade richtig. Ich glaube, der ist mein Jahrgang zumindest.
Okay.
Und hier Nikolai, ja, du sagst, es ist eine Ruhe und der hat ja eine Kelle auch. Das ist unglaublich. Er holt gefühlt auch gar nicht aus. Also der hat so einen abgehackten Armzug, aber da kommt einiges dahinter. Der ist auch, glaube ich, der ist so groß wie du, meine ich.
Ja.
Der ist 2,3 Meter, hat aber, glaube ich, Arme, die bis zum Boden gehen. Also er sieht ja auch so unglaublich lang aus einfach. Und ja, das ist alles ganz gute Qualitäten. Also für die Italiener, du sagst, das Heimvorteil, die haben jetzt auch jetzt nicht den Killerbaum. Die haben jetzt die Kubaner, gegen die Clemens und Nils verloren haben, die auch einen richtig guten Ball spielen gerade. Also eine typische kubanische Ultraathletisch. Die sind auch beide irgendwie 2 Meter groß, glaube ich, die Kubaner.
Ja.
Aber das ist jetzt auch nicht... na gut, danach kommen entweder Renato Vitor Philipp oder Perosic Schweiner für Nikola Kovac. Das wird also ein richtiger Härtetest.
Hast du da einen Live-Score? Nee, ne? Die haben gerade gespielt, habe ich gesehen.
Ich habe das hier offen, ich gucke einmal. Renato, die gehen jetzt in Tiebreak, wenn ich das richtig sehe. Renato Vitor Philipp sind 14-12 vorne, jetzt gerade im Tiebreak. Also könnte sein, dass die das holen.
Wahnsinn.
Genau, das ist natürlich schon mal ein kleiner Upset,
ja.
Weil man auch Perosic Schweiner jetzt gerade, die in einer guten Form waren, weiter vorne gesehen hätte. Übrigens auch wenn ich ganz kurz noch erwähnen will, sind die Esten, Novak Tisa, die auch irgendwie einfach richtig, richtig abreißen mit richtig viel Spielwitz, auch richtig, richtig, richtig geil am Start sind. Die sind auch noch in dem Baum unterwegs, also kann man sich auch noch mit angucken auf jeden Fall.
Und Jack der Deering, wo auf jeden Fall der Dan Deering auch eine Maschine ist, wenn es vorne am Netz zur Sache geht. Und Sam sowieso auch, mittlerweile auch schon mit so vielen World Tour Jahren und einem echt absolut soliden Spiel. Also interessant. Ich sag mal, viele interessante Teams da drüben drinnen, ne?
Mega interessant, vor allem, also die ist alle irgendwie, wo man jetzt auch nicht sagen kann, dass das jetzt eine schlechte Baumseite wäre. Da geht's schon auch, glaube ich, richtig zur Sache noch nachher.
Vor allem hast du dann auch da unten dann noch Ermakora Pristaut, die auch gut, die sind raus.
Gerade raus, die sind gerade gegen Schalkbrunner rausgeflogen, die ja aber auch gerade irgendwo an 5 der Welt oder so sind, weil die einfach immer gute Ergebnisse fahren.
Ja, das meine ich. Dann hast du da, klar, hast du die Holländer noch mit am Start. Da gibt es das Duell der Holländer da unten und dann Luc Brongieri noch ganz unten drin. Also es sind so Teams, die sind jetzt nicht die Ahmed Sherifs oder Mo Sorums, so, aber es sind auf jeden Fall richtig spielfähige Leute, die für einen Wurf noch weiter vorne noch taugen. Und gerade wenn
irgendwer von denen wird ja weiter nach vorne kommen. Also irgendjemand von diesen Teams landet im Finale.
Ja, das ist also so funktioniert so ein Baum. Von der linken und von der rechten Seite kommen dann
zwei Teams. Ja, frag mal Nicolai Lupo nach Olympia.
Ja.
Haben wir das?
2016, ja.
Frag mal die nach Olympia 2016, was die für einen Baum hatten und was die andere Seite für einen Baum hat.
Ja.
Das kann auch schon mal von Vorteil sein bei diesen Turnieren.
Ja.
Dann schauen wir uns doch mal die Damenseite an.
Die Ladies.
Okay. Heute haben wir schon zwei Spiele gesehen. Borga Sude haben heute Morgen gegen Flint Cheng, ehemals Kelly Clays, gewonnen. 2-1. Mhm. Und das war wieder, also ohne Witz, ein typisches Borga-Sude-Spiel. Ersten Satz relativ souverän, ja, einfach ihre Breaks gemacht, stabile Sideout. Dann im zweiten Satz völlig zusammengebrochen. Nichts mehr geschafft, nichts. Also 21-11 verloren den Satz.
Krass.
Und dann aber in Borga-Sude-Manier, zack, Haken dran gemacht, Tiebreak 15-12, wieder in aller Souveränität gewonnen am Ende. Also
stark.
Das war wirklich, das haben wir schon so oft gesehen, auch letztes Jahr wieder. So einfach, wo du dachtest, oh Gott, eigentlich ist es ja dann so, wer im zweiten Satz gewinnt, hat schon mal so ein bisschen das Momentum und ist dann der Favorit auch, nachher den Tiebreak zu gewinnen. Aber das ist bei Borga Sude irgendwie nicht so. Die gehen auf jeden Fall jeden Satz immer neu an.
Ja, das ist richtig cool zu sehen.
Und treffen und dann jetzt, ja.
Genau, auf Kanada, ne?
Wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, ja, haben gewonnen. Auch, aber nur 2-1 auch.
Auch 2-1 und das sind ja wieder die Thailänderinnen, die ja. In der Gruppe von Finja und Svenja waren. Ich bin gespannt.
Also,
ist auf jeden Fall die Kanadierin. Brandy natürlich eine überragende Boxspielerin. Auch ein neues Team, was sich da zusammengesetzt hat dieses Jahr. Geht alles, sage ich mal, aber man muss einen guten Plan haben, glaube ich. Weil, wie wird der Name ausgesprochen? Ist das Bukovec?
Bukovec, ja.
Sie hat auf jeden Fall sehr gut aufgeschlagen, was im Laufe des Turniers. Hat da auch wirklich von der Grundlinie richtig Druck schon entwickelt. Und wenn du dann eine aggressive Blockspielerin da vorne hast wie Brandy, dann wird's hart.
Ja, das ist auf jeden Fall das potenziell schwierigere Spiel als das, das ist ja jetzt das Achtelfinale, als das Viertelfinale, was danach kommen könnte. Also da direkt jetzt am Anfang schon mal die zwei Blöcke da vorne. Danach kommen dann entweder Menegatti Gotardi oder Galay Pereira. Ich weiß nicht, ob die schon gespielt haben zu diesem Zeitpunkt. Die aber noch nicht jetzt wirklich sowieso Menegatti Gotardi sich noch nicht so richtig gefunden haben irgendwie. Eine etwas ältere mit einer sehr jungen, die jetzt wieder sich zusammengetan haben, die es noch nicht so, also die ich einfach persönlich noch nicht so stark fand.
Ja.
Und auch Galay Pereira dann für Borgasude, wo man auf jeden Fall als Favorit reingehen könnte. Und dann nach unten sind dann noch Megan und Nicole, also die McNamara-Zwillinge gegen Scampoli Bianchin. Das ist auch geil, da sind jetzt drei Linkshänder dabei auf dem Feld dann
noch. Ja, das ist witzig.
Also Borgasude, viel Glück im nächsten Spiel, aber der Baum lässt etwas hoffen, finde ich, auf dieses, ja, auf einen Weg, der bis ins Halbfinale führen kann. Weißt du eigentlich noch, damals WM 2019, das ist ja exakt der gleiche Spielmodus, und da war der Mittwoch aus deutscher Sicht katastrophal. Da waren wir mit ähnlich, ich glaube, es waren auch alle deutschen Teams, sind aus der Gruppe rausgekommen.
Ja.
Und dann sind eins nach dem anderen sind die deutschen Teams umgefallen, bis auf Tole Wickler, wo man schon dachte, um Gottes Willen, was wird das für eine WM hier für uns? Das ist ja zum Glück heute nicht der Fall.
Nee.
Aber das ist mir vorhin eingefallen, dass auch wieder Mittwoch ist und dass da das super, dass wirklich alle Teams, und da haben die noch die Lucky Loser Spiele gewonnen am Tag davor und so.
Ja.
Und dann sind die da nacheinander rausgeflogen. Das war wirklich richtig, richtig schlimm. Aber zum Glück haben heute Müller-Tillmann sich auch noch gehalten. Aber über das Spiel haben wir vorhin eigentlich schon geredet, ne?
Genau, das fand ich stark, wie sie es hinten raus gelöst haben. Man hat auch da gesehen, dass es richtig, richtig warm ist, ne? Also, da ist Sven ja dann auch danach einfach nur noch glücklich im Sand zusammengesunken. Und ich finde das immer Wahnsinn, wenn man sieht, dass es da wirklich gerade ja ums Überleben auf dem Court geht, so, ne? Dass man da wirklich sieht, wie sich die Spielerinnen in dem Fall mit sich auseinandersetzen müssen, um den nächsten Ballwechsel zu spielen. Das ist wirklich richtig richtige Arbeit und das sieht man denen an, dass es bei der Hitze einfach ein richtiger, dass es ein großer Faktor ist und da haben sie gekämpft, haben sich am Ende belohnt. Ist richtig cool, dass da hinten das auch noch mit der Blockarbeit gut funktioniert hat.
Ja.
Das sind ja ihre
sehr,
Aufschläge.
Sehr, sehr wichtige Blocks gesetzt.
Ja, richtig wichtige Blocks gesetzt und sind ja ihre Aufschläge dann auch dementsprechend gut oder das gut vorbereitet. Ich glaube, die hatten in der Situation einen sehr klaren Plan. Man sieht es auch in der letzten Auszeit. Finja redet dann nochmal auf Svenja ein und sagt, okay, so und so machen wir es jetzt. Das war ein sehr klarer Plan. Der Blockerfolg gibt dann dem Team auch recht. Und das macht Spaß zu sehen, wie die Entwicklung der beiden in den letzten Monaten macht Spaß. Und da ist ja auch dann Kirk dann mit dabei als Coach, der denen da, glaube ich, richtig, richtig gut tut. Das ist schön zu sehen, dass die Arbeit fruchtet.
Und die treffen jetzt die beiden auf Sponsel Cannon im nächsten Spiel. Das ist dann wahrscheinlich morgen. Ist auch ein Brett auf jeden Fall. Die sind richtig gut drauf gerade in diesem Turnier. Werden wir sehen. Also, aber auch da wieder für Müller-Tillmann können in guter Form jeden schlagen, der darum.
Sehe ich genauso. Also wenn die ihre Kraft beisammen haben und mit einem guten Plan da reingehen, Bock haben zu zocken, dann brauchen die sich nicht verstecken vor irgendeinem Team, was da rumläuft.
So ist es. Ittlinger Schneider sind auch auf der Baumseite, spielen jetzt gerade, während wir reden, gegen Clancy und Maria Fee, die Vize-Weltmeisterin von 2019.
Ja. Und ist Olympia, Vize-Olympiasiegerin.
Ja. Also ist ein richtiges Brett, haben sich aber auch schon schlagen lassen von verschiedensten Gegnerinnen dieses Jahr. Sind jetzt nicht überall so ultra dominant gewesen, aber ja, da können wir jetzt aber nicht viel zu sagen, weil das Spiel eben gerade jetzt läuft. Ja. Das wird dann nachgeliefert. Aber was man noch dazu sagen kann, dass es danach wahrscheinlich dann gegen Stump Scone geht, die ja richtiges gutes Turnier schon wieder spielen und die jetzt gerade gegen Schützenhofer Plesiotschnik vorne liegen. Und ja, dann geht's eben gegen den Baum von Müller-Tillmann.
Ja.
Ein weiteres Team haben wir noch im Rennen, Sebastian, und das ist Laboura Schulz. Die sind nachher heute Abend gegen Talita und Rebecca dran.
Die sind im brasilianischen Baum gelandet da unten.
Die sind im Brasilienbaum, das ist auch schon wieder was für Brasilien. Ne? Also ja, die treffen sich so häufig auf den Turnieren. In keinem anderen Baum ist ein brasilianisches Team und alle vier sind im Laboura Schulz Baum. Ja. Also das ist wirklich auch sehr spannend, was da jetzt dazu führt, dass es auch da keine Regelungen gibt. Aber so ist das nun mal, wenn irgendwie
die
Seeding oder so die Rolle spielt.
Nur wenn man
oder der Schweizer Baum oben.
Schweizer Baum, genau. Also nur wenn man drauf guckt, dann hast du da auf jeden Fall ja auch drei Schweizer Teams, die dort oben aufeinandertreffen. Und dann natürlich oben das Duell der Schwestern, Sister Act. Also
man muss auch dann noch sagen, das wird, das schreibt ja die eigenen Geschichten, aber es ist halt potenziell wieder das Viertelfinale von den Olympischen Spielen. Heidrich Verger-Depré gegen Hubertli Brunner, das damals eben Heidrich Verger-Depré gewinnen konnten. Achtelfinale wird es dann. Schade. Aber da treffen sie dann in der K.O.-Phase wieder aufeinander. Wir sind mega gespannt. Sebastian, ich will nur eine Sache noch von dir wissen. Wer ist so dein Favorite-Team gerade in dem ganzen Turnier? Bei den Männern oder Frauen? So, was hast du dir jetzt, was ist wirklich das Beste, was du dir
angeguckt? Ich schaue noch einmal schnell drüber. Also ich finde bei den Frauen, muss man sagen, haben wir, also ist die Spitze sehr breit mittlerweile. Also es gibt so irgendwie 5, 6 Teams, wo du sagst, die können da relativ weit vorne auch mitspielen, und auch weil die Amerikanerinnen sich in den Konstellationen erst einspielen müssen und die Brasilianerinnen ja auch. Also ist das auf jeden Fall wo man gespannt sein darf. Also wenn ich auf Titel setzen müsste jetzt an der Stelle, würde ich mit Kanada gehen, mit Paven und Melissa. Ich finde gerade Melissa, was die macht, finde ich richtig gut. Dann mit einem super soliden Block, mit einer Linkshänderin da vorne, die da eine richtige Waffe ist. Irgendwie so für mich gerade oben vom Gefühl her, aber wie gesagt, alle.
Das wäre dann aber auch eine Titelverteidigung, ne? Ich glaube, das ist noch nie vorgekommen für ein Team zumindest, kann das sein?
Ja, das kann gut sein, ja.
Das wäre dann natürlich schon eine absolute Hausnummer.
Ja, aber sonst.
Aber ich weiß, wo du herkommst auf jeden Fall, also wo das herkommt. Ich finde gerade auch, fand ich Hubertli Brunner sehr beeindruckend, ja, was die gespielt haben. Also da sehe ich auch im Moment gerade, was K2 angeht, war das ganz, ganz weit vorne. Und natürlich muss man irgendwie Stump Scone in diesen Top werfen, weil ich glaube, niemand hat Bock, gegen die zu spielen.
Nee,
keiner mag das. Ja. Das ist auch krass, was Katja Stamm dort im Block einfach macht. Also es gibt ja jetzt mittlerweile viele große Blockerinnen, aber vergleich mal die Blockart von Svenja Müller und Katja Stamm.
Ja.
Das erinnert mich tatsächlich so ein kleines bisschen an Kira Walkenhorst, weil es auch einfach dieses mega aggressive Rüber- und Reingreifen ist, was Katja da macht. Also das ist ja wirklich, wirklich, wirklich wie vom Bock, anderen Stern.
Ja, so wirklich auch so dieses, eins gegen eins, ne? Das, was du im Block halt brauchst, ne? Also wirklich Das hört sich jetzt so blöd an, mir fällt nichts Besseres ein, aber geil sein auf dem Ball, geil sein auf dem Blockerfolg und genau, das ist schön zu sehen. Mein
Das
Akku ist gleich
unbedingt,
alle
ja.
übrigens, sagt mir mein Endgerät hier.
Wir machen auch nicht mehr lange. Ja, aber die sind auf jeden Fall irgendwie auch dabei. Einmal noch zu den Männern. Ich habe es gesagt, leider ist der Baum irgendwie nicht so gut, aber Carambola Rossi gefallen mir einfach wirklich sehr gut. Also das macht einfach sehr viel Spaß. Die haben jetzt auch knappe Spiele geschafft und immer gegen Ende einfach nochmal richtig was performt. Und ja, ich bleibe einfach bei Italien. Also Nicolai Cottafava
Ja.
sind für mich also eins von diesen Teams, würde ich wirklich Geld drauf wetten, dass eins von diesen Teams ins Halbfinale kommt.
Ja.
Wenn sie dann schon mal da sind mit der Crowd im Rücken. Zumindest mal eine Silbermedaille für Italien ist, glaube ich, drin bei der WM. Mehr geht ja meistens nicht.
Das ist richtig bitter,
Ja, aber
ja. Ja, weil, also bin ich mit dir. Also bei mir ist eher Nicolai Cortafava noch und finde ich auch gespannt bin, wie die sich weiter schlagen, André George.
ja, habe ich
Also.
auch gerade gesehen. Ja. Und allerdings, Mosorum darf man nicht vergessen, dass, also
Klar.
natürlich ist es noch nicht so, dass jetzt Christian jetzt auch, der hat ja diese Schulter-Nacken-Verletzung da irgendwie. Sieht auch nicht so aus, als wäre das jetzt 100% weg. Also er hält sich da noch ein kleines bisschen zurück, stampft da nicht die Dinger ein.
Ja.
Aber dieser Titel ist der einzige Titel, der den beiden noch fehlt. Und du glaubst, also ich weiß mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, dass die so geil darauf sind, diesen Titel zu gewinnen.
Ja.
Und normalerweise, wenn sie das sind, dann ja, dann packen die das auch, ne? Also die haben
Ja.
ja einfach da irgendwas in ihrer Mentalität ist ja so ein bisschen anders als bei anderen Teams. Das heißt, man darf die auf jeden Fall jetzt nicht abschreiben,
Nein,
obwohl
auf
das jetzt
keinen
nicht
Fall.
gerade sportlich vielleicht die Top-Favoriten jetzt gerade in diesem Zustand sind.
Gut, aber ich meine, die haben auch Ostrava gewonnen. Also, bitte.
Ja, gut. Nee, aber trotzdem,
Klar,
die
Ahmet
sind auf
Scherif
jeden
ist da auch
Fall
noch drin,
im
also
Halbfinale mit dabei.
genau, Ahmet
Ja.
Scherif sind da ja auch noch mit drin, also da hast du schon, da Ahmet Scherif und Mo Sorum kannst du da, glaube ich, reinsetzen und da musst du halt sehen, also gut, das wird dann gegen mich sprechen, dass André George da irgendwo weiterkommen.
Ja, gegen mich das Carambola Rossi ist irgendwie klar.
Genau, aber das ist ja, die
Aber
Spiele
ja,
müssen gespielt werden.
die kannst du ins Halbfinale setzen und dann
Ja.
guckt man auf der anderen Seite, wer da noch mit auffüllt und hofft, dass es ein italienisches Team ist, das uns viel Spaß macht.
Ja.
Sebastian Fuchs, ich danke dir, dass du deine Mittagspause so geopfert
Mach's
hast. Wir
gern.
danken deinem Arbeitgeber dafür.
Richtig aus.
Das ist sehr herzlich. Das hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben weit überzogen, aber eine In-Depth-Analyse, so eine bekommt ihr sonst nirgendwo. Also, wir gehen jetzt direkt das Spiel von Ettlinger Schneider. Die führen gerade 11 zu 10 gegen Clancy Maria Fee. Das gehen wir gleich gucken. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Du darfst nochmal das letzte Wort gleich ans Volk richten. Das kennst du ja schon. Und ich sage schon
Ja.
mal ganz vielen Dank und auf Wiedersehen.
Ja, vielen Dank, Max, für die Einladung. Immer wieder nett, mit dir zu quatschen und finde es cool, was hier so passiert. Ich freue mich immer wieder auch dabei sein zu dürfen und mit dir über Volleyball zu sprechen und wünsche allen Leuten da draußen einen schönen Sommer. Geht raus an die Strände, Beachvolleyball spielen und ja, vielleicht sieht man sich irgendwo an den Stränden dieser Welt oder in München bei der EM. Wer weiß, life is a beach.